Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Helga Schubert war 80, als sie den Ingeborg-Bachmann-Preis bekam. Gabriele von Arnim gelang mit Mitte 70 der erste Bestseller und die heute 87-jährige Ingrid Noll war auch schon im Großmutteralter, als sie zu einer der meistgelesenen deutschen Krimi-Autorinnen avancierte. Die drei haben sich ermöglicht, was Virginia Woolf schreibenden Frauen wünschte: ein Zimmer für sich allein.
Ich habe zwei Zimmer für mich allein. Eins, in dem mein Laptop steht. Und dann habe ich noch ein anderes Zimmer, was direkt um die Ecke ist von meinem Mann, mit Babyfon, in dem ich schlafe.
Ein Zimmer zu haben, wo ich die Tür zumachen kann, finde ich sehr wichtig für jemanden, der auf irgendeine Art und Weise kreativ sein will, ohnehin, aber auch für jeden anderen, um mal zur Ruhe kommen zu können. Und auch den inneren Raum zu finden für sich. Darum geht es ja auch.
Ich sehnte mich immer nach einem eigenen Zimmer. Und wenn man drei Kinder hat, müsste man wahrscheinlich ein Schloss haben, damit die Mutter ein eigenes Zimmer hat. Und das war der Start. Ich habe aber das nicht groß rumposaunt, sondern dachte, dann werde ich nur belächelt. Die Alte spinnt jetzt total.
Ein Zimmer für sich allein. Autorinnen feiern späte Erfolge. Ein Feature von Alexa Hennings.
Ich hätte es mir nie zugetraut, in dem Alter mit 80 Jahren an einem internationalen Literaturwettbewerb teilzunehmen.
So, wir haben eine Bachmann-Preisträgerin. Herzliche Gratulation an Helga Schubert.
Vom Aufstehen heißt das Buch, für das Helga Schubert 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis bekam. Hier in ihrem Mecklenburger Dorf, im Garten zwischen den Obstbäumen, hat sie ihre Geschichte vorgelesen. Um sich herum das Kamerateam. In jenem Jahr fand der Wettbewerb online statt. Ebenso wie die Preisverleihung. Journalistinnen und Verleger, Kamerateams und Studentinnen, Leser und Verehrerinnen. Der Besucherstrom reißt nicht ab. Bis heute.
Gestern standen zwei Leute aus Halle da. Die kannte ich nicht. Und das fand ich so nett. Dann haben wir uns in den Garten gesetzt. Ich habe ihnen einen Tee gemacht. Und dann haben die mir so interessante Sachen erzählt, ja, dass ich dachte, das ist ja ein Geschenk vom lieben Gott, dass die da sitzen.
Man muss es schon finden wollen, dieses Haus von Helga Schubert und ihrem 96-jährigen Mann, dem Psychologieprofessor und Maler Johannes Helm. Irgendwo im Nirgendwo, zwischen Wismar und Schwerin eine kurze Straße, eine Handvoll Häuser, Felder ringsherum. Hier geht keiner vom Hof ohne Kaffee oder Tee und Kekse. Im Nu deckt sie den Tisch, schaut, ob es ihrem Mann im Rollstuhl gut geht, der ein wenig auf den gepflasterten Gartenwegen herumfährt. Die Besuche passen immer noch dazwischen in diese übervollen Tage der Schriftstellerin, die plötzlich alle kennenlernen wollen. Dabei hat sie schon ihr Leben lang geschrieben. Großartige Bücher wie Judasfrauen über Denunziantinnen im Dritten Reich. Oder Die Welt da drinnen, eine Recherche zu Schicksalen von Euthanasieopfern in Schwerin.
Wie viele Schicksale getöteter Geisteskranker könnt ihr in einem Buch aushalten, habe ich ein paar Leute gefragt. 5, hat Katja geantwortet. Höchstens 10, antwortete Hannes. 12, sagte die Literaturredakteurin einer Zwei-Wochen-Zeitschrift und dann möglichst im Rhythmus mit den Geschichten der Täter. Ob ich mir das antun werde, weiß ich noch nicht, war die Antwort einer Lehrerin.
Diese und andere Bücher von Helga Schubert verkauften sich schleppend. Die Verlage taten nicht viel dafür. Eine Ex-DDR-Autorin? Sie resignierte, kaufte die Rechte an ihren Büchern zurück und zog von Berlin nach Mecklenburg. Veröffentlichte nichts mehr, aber schrieb weiter, wie immer. Wie damals, als sie noch als Psychotherapeutin arbeitete, nur dass sie jetzt keine Patienten mehr hat, sondern ihren Mann, den sie pflegt, seit 15 Jahren. Nachts schreibt sie, in ihrem Zimmer, für sich allein, so wie es Virginia Woolf für alle schreibenden Frauen wünschte.
Ich habe zwei Zimmer für mich allein. Eins, in dem mein Laptop steht und auch ganz wichtige Sachen so, der Drucker, der Scanner. Ich habe auch schnelles Internet hier. Und dann habe ich noch ein anderes Zimmer, was direkt um die Ecke ist von meinem Mann.
Wir waren schon seit Monaten nicht mehr auf der Straße, sage ich, weil du dann so frierst, trotz Wolldecke und Schal vor dem Mund. Ich friere so im Gesicht, sagt der den, wenn du mich auf der Straße schiebst. Manchmal traure ich nur um mich. Diese Traurigkeit ist einsam und kalt.
Das schreibt Helga Schubert in ihrem Buch »Der heutige Tag – Ein Stundenbuch der Liebe«, das ein ebenso großer Erfolg wurde wie ihr Preisträgertitel »Vom Aufstehen – Ein Leben in Geschichten«. Der den, so nennt sie in diesem Buch ihren Mann für »Der, den ich liebe«.
Der den versteht mich manchmal, wenn ich mit ihm spreche. Wenn er sich konzentriert, schließt er die Augen. Dann weiß ich aber nicht, ob er schläft, und bitte ihn, mich anzusehen. Ich müsste dieses Bedürfnis nach Augenkontakt aufgeben, denke ich.
Ich könnte jetzt hier nicht mich hersetzen im Wintergarten und schreiben. Es muss vollkommen dunkel, es müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Er darf keine Schmerzen haben. Ich muss die nächsten 6 Stunden keinerlei Ablenkungen und Anforderungen befürchten müssen. Ich darf auch nicht ein Eierlikör trinken. Ich muss vollkommen klar im Kopf sein. Meine Vorhänge sind schwarz, also als ob die Haut jetzt ein bisschen weiter ist. Das sind meine schwarzen Gardinen. Und es muss ganz leise sein. Und dann setze ich mich hin und dann fahre ich den Laptop hoch. Und dann kann ich alles, was ich am Tag so gedacht habe, das wird dann nicht mehr geändert. Also das ist, als ob es mir diktiert wird.
Irgendwann kümmerte sich Helga Schubert nicht mehr darum, ob jemand ihre Geschichten verlegen wollte. Sie druckte sie selbst aus und verschenkte sie bei den Ausstellungen, zu der sie und ihr Mann in ihre Galerie im Garten einluden. Bilder anschauen und Geschichten hören. Ein Paar, das nicht mehr weg kann, holt sich alle 2 Monate Gäste ins Haus. So geht das 12 Jahre. Bis zu dem Tag, an dem sie 2021 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewinnt. In ihrem Buch »Vom Aufstehen« erzählt sie von der Liebe zu ihrem kranken Mann und von der Unmöglichkeit der Liebe zu ihrer Mutter, die 101 Jahre alt wurde. Kurz vor ihrem Tod zieht die Mutter vor der Tochter eine Bilanz ihres Lebens.
Ich habe 3 Heldentaten vollbracht, die dich betrafen. Erstens, ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Zweitens, ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem 3-rädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben. Und drittens, ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. Dann muss ich ja mein Kind vorher töten, habe ich zu ihm gesagt. Das kann ich nicht. Da habe ich dich am Leben gelassen. Du warst eben dein ganzes Leben ein Sonntagskind, sagte meine Mutter zu mir 6 Tage vor ihrem Tod.
Literaturagenten, Verlage, Medien, Leserinnen und Leser, alle interessieren sich plötzlich für Helga Schubert. Vom Aufstehen hat bisher 21 Auflagen.
Seitdem ich diesen Bachmann-Preis bekommen habe, ist es so, als ob ich so eine Schutzhaut hätte, dadurch diesen Preis. Und ja, wie Neoprenanzug, ja, im Meer bin ich jetzt, ich kann tauchen, es ist nicht so kalt. Und bin in einer völlig anderen Lage, plötzlich habe ich Geld verdient.
Das nächste Buch, »Der heutige Tag«, schaffte es auf Anhieb auf Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Und plötzlich kriege ich Briefe von allen möglichen Menschen, die sich also wiedererkennen. Und da denke ich, warum haben die sich denn vorher nicht wiedererkannt? Ja? Und plötzlich fühlen sich Menschen in anderen Ländern angesprochen. Plötzlich werden frühere Bücher von mir in Italien veröffentlicht. Also hier die Judasfrauen zum Beispiel. Ja? Plötzlich gucken sie, was hat sie denn vorher gemacht? Ach, das ist ja eigentlich ganz interessant. Ich müsste jetzt mal raus und nach meinem Mann gucken.
Ich habe einen Zug da langfahren sehen, ruft ihr Mann im Garten und zeigt dorthin, wo nichts ist außer dem Nachbarhaus. Da müssen doch Schienen sein. Komm, wir gucken mal nach, sagt Helga Schubert und schiebt den 96-Jährigen in seinem Rollstuhl auf die Dorfstraße.
Das war ja eine wunderbare Begrüßung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir werden gleich natürlich intensiver reden. Jetzt am Anfang nur welcome, Arundhati Roy. I'm really very happy to have you here tonight. And I must say, I don't seem to be the only one who is...
Ihr Leben lang war sie es, die die Fragen gestellt hat, die Menschen vorstellte und Bücher, wie hier 2017 beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Bücher hatte Gabriele von Arnim auch geschrieben, Essays und Erzählungen. Doch vor allem war sie Journalistin. 10 Jahre berichtete sie aus New York, moderierte später im Rundfunk und im Fernsehen. Als sie 75 Jahre alt war, im Jahr 2021, kam der große literarische Erfolg. Ihr Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« wurde ein Bestseller.
Wenn man einen Bestseller geschrieben hat, ist man jetzt nicht eine berühmte Autorin. Ich hätte heute noch Hemmungen zu sagen, wenn jemand sagt Schriftstellerin, weil ich habe einen großen Respekt vor Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und das bin ich nicht. Ich habe ein Buch geschrieben, was irgendwie erfolgreich war.
Wie liebt und hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an dem man ihm gesagt hat, man könne nicht mehr leben mit ihm? Was tun, wenn das blöde Schicksal sich zweimal auf dieselben stürzt? Wenn auch sie krank wird und es immer schwieriger wird, nicht zu hadern? Wie verändert sich das Verhältnis zu anderen Menschen? Wie lernt man, sich nicht kränken zu lassen, wenn einige, die sich einst Freunde nannten, aus Angst vor Krankheit und Schwäche wegbleiben?
10 Jahre lang pflegte Gabriele von Arnim ihren Mann. Er war ein bekannter Fernsehjournalist. 2 Schlaganfälle hatten ihn aus seinem Leben als eloquenter Macher mit einem großen Freundes- und Kollegenkreis katapultiert. Dorthin, wo es Windeln gibt und wo sich kaum noch einer hintraut. Gabriele von Arnim beschreibt dieses neue, anstrengende Leben. Und das Wunder, wie man als Paar wieder zusammenfinden kann, trotz allem.
Er weiß alles und kann es glänzend wie eh und je formulieren. Nur versteht ihn kaum jemand. Nicht sein Sprach, sondern das Artikulationszentrum ist getroffen. Er findet die richtigen Worte, aber sie klingen wie geplatzte Knallerbsen. Und dann liegen die Sätze herum. Und man muss versuchen, sie aufzusammeln, sie zu entziffern, um ihm endlich antworten zu können. So sehnsüchtig wartet er auf Antworten.
Der riesige, lange Holztisch in Gabriele von Arnims Berliner Wohnung zeugt von großen Festen, Trubel, intensiven Gesprächen bei gutem Essen und Wein. Sie erzählt davon in ihrem Buch. Und wie es stiller wurde um diesen Tisch, nachdem ihr Mann krank geworden war. 2014 stirbt er. Erst mehrere Jahre später wagt sich Gabriele von Arnim an das Buch.
Ich hatte Angst davor. Es hat gedauert, bis ich wieder dran gegangen bin, in der Tat. Dann hat man gerade so ein bisschen Ruhe gefunden und dann geht man wieder hinein in das, was irgendwie einen doch sehr aufgewirbelt hat, um es mal milde zu sagen. Und ich musste meine Form finden, ich musste meine Sprache finden für das Ganze. Also ich wollte ehrlich schreiben, ich wollte aber auf keinen Fall lamentieren.
Bin ich dir lästig? Fragt er oft. Wie darauf antworten? Nicht mehr als früher sagen und grinsen dabei, es jedenfalls versuchen. Bin ich dir lästig? Hin und wieder sage ich, weniger als früher. Und auch das stimmt. Das Miteinander, seit Jahren verloren gegangen, haben wir jetzt. Die gemeinsame Herausforderung, in der Krankheit sein und im Leben bleiben. Ihn nicht vernachlässigen und auch nicht mich. Das ist die Gratwanderung. Vielleicht, denke ich, vielleicht kann man wirklich so leben.
Es macht Gabriele von Arnims Buch besonders, dass sie die Geschichte dieses Paares mit den Gedanken und Erfahrungen verbindet, die andere Autorinnen und Autoren zu dem haben, was sie durchlebt. Abwehr und Einsamkeit, Verlassenheit, eingefrorene Gefühle und deren Auftauen. Aber auch die Erfahrung, dass Dinge Trost spenden können. So weitet sich der Horizont des persönlichen Erlebens und man legt dieses Buch aus der Hand, nicht ohne sich viele Leseanregungen notiert zu haben.
Ich habe sehr viele Lesungen gemacht und habe festgestellt, dass das Thema, über das ich schreibe, sehr viele Menschen, vor allem Frauen, betrifft. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft nach Lesungen Frauen zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie haben meine Geschichte geschrieben. Und Sie haben mir geholfen, mit dieser Geschichte irgendwie besser zurechtzukommen und mit der Situation besser zurechtzukommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Also dieses Gefühl, dass so ein Buch, was ja auch hart ist zum Teil in seinen Details und in seinen Überlegungen, auch tröstlich sein kann und Menschen auch helfen kann, das fand ich ganz wunderbar.
Ich brauche Hilfe, rufe ich. Ich nicht, antwortet er ruhig. Wie wäre es richtig gewesen, ihm das Geschenk zu machen, ihn sein zu lassen? Keine Kritik, bitte, hat er oft gesagt. Bitte nicht schimpfen, wenn ich wieder einmal zeterte, weil er nicht aufstehen, sich nicht bewegen wollte, weil er wieder einen Pfleger rausgeekelt hatte, weil er sich weigerte, diese oder jene Therapie ernst zu nehmen. Bitte nicht schimpfen. Genau das hätte ich ihm schenken sollen.
Das hat auch eine politische Dimension, dieses an sich ja sehr persönliche, in vieler Hinsicht sehr persönliche, wenn auch nicht private Buch. Ich mache da immer die Unterscheidung. Weil wir so wenig in unserer Gesellschaft über Krankheit reden und Krankheit eigentlich eher so an den Rand schieben und sagen, damit wollen wir lieber nicht behelligt werden. Das ist sowieso alles schon mühsam genug, das Leben und der Alltag und hektisch und unruhig und bedrohlich. Und da können wir nicht Krankheit auch noch gebrauchen. Aber Krankheit ist eben sehr viel verbreiteter, als wir normalerweise offenbar denken. Und das hat mich nicht wirklich überrascht, aber es hat mich in der Wucht überrascht, die dieses Buch dann entfaltet hat.
Der große Erfolg des Buches hat Gabriele von Arnims Leben verändert. Interviews geben, auf Lesereisen gehen und dabei noch weiterhin als Journalistin und Moderatorin arbeiten. Es wird ihr nicht zu viel. Sie kann auch Nein sagen. Etwa, wenn ein Fotograf sie am Grab ihres Mannes ablichten will. Gabriele von Arnim, 76 Jahre alt, hat eine Krebserkrankung überstanden, als sie ihren Mann pflegte. Da muss schon was anderes kommen als ein Bestseller im Alter, dass es sie aus der Bahn wirft oder eine andere werden lässt.
Was es macht, wenn man Erfolg hat, ich weiß. Also es hat mich sehr gefreut. Es dringt natürlich nicht in die tiefste Seelenebene ein. Das ist auch etwas, was sicher mit dem Alter zu tun hat, dass man begreift, Erfolg und eigene Stimmung und eigene Seelenzustand haben damit nicht unbedingt etwas zu tun, was ich sehr spannend finde, weil manche Leute das Gefühl haben, wenn man Erfolg hat, müsste man glücklich sein. Stimmt natürlich nicht. Und was, glaube ich, auch gut ist, wenn man so alt ist und Erfolg hat, dass es einen nicht mehr verführt zu Selbstüberschätzung.
Vielleicht ist Gabriele von Arnim durch ihren Erfolg noch mehr zu einer öffentlichen Person geworden, als sie es vorher schon war. Doch nun gibt sie Auskunft über sich selbst, über Krankheit und Pflege und Liebe. Umso wichtiger für sie, in ihrem mit Mitte 70 turbulent dagewordenen Leben, Ruhe, Rückzug, ein Zimmer für sich allein.
Ein Zimmer zu haben, wo ich die Tür zumachen kann, finde ich sehr wichtig für jemanden, der auf irgendeine Art und Weise kreativ sein will, ohnehin, aber auch für jeden anderen, um mal zur Ruhe kommen zu können. Und auch den inneren Raum zu finden für sich. Darum geht es ja auch.
Guten Tag, liebe Weinheim-Besucher. Sie stehen hier direkt auf dem Marktplatz der guten Stube unserer Stadt. Vielleicht wundern Sie sich, dass es hier einen Ingrid Nollweg gibt. Nun ja, ich bin die Namensgeberin und versuche sehr gern, in meiner Heimatstadt zu zeigen und ans Herz zu legen.
Weinheim ist ein Städtchen in der Nähe von Heidelberg, das man wohl ohne Ingrid Noll kaum kennen würde. Besucher haben per Audioguide ihre Stimme im Ohr und folgen dem Ingrid Noll-Weg zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Jede Station ist mit einem Hahn gekennzeichnet.
Wer ich überhaupt bin, werden Sie sich vielleicht fragen. Wenn Sie gern Krimis lesen, dann wissen Sie es.
Und ob man das weiß als Krimi-Liebhaberin? Gern wäre man mit Ingrid Noll beim Besuch in Weinheim ein Stück auf dem Ingrid-Noll-Weg gegangen. Vergessen Sie nicht, entgegnet die 87-Jährige per E-Mail, ich bin lahm, taub und blind. Ich nenne es Materialermüdung. Und dann steht sie schon winkend auf dem Balkon ihres Hauses im Weinheimer Nibelungenviertel. Dort, wo sie ihr Leben verbracht hat, mit Mann und Mutter und drei Kindern. Sie hat Blaubeerkuchen vorbereitet und starken Kaffee. Oder ob man sich nach der 10-stündigen Bahnfahrt erst einmal auf dem Sofa ausruhen wolle? 21 Bücher hat Ingrid Noll geschrieben. Sie wurden millionenfach verkauft und in 28 Sprachen übersetzt. Das Werk eines langen Lebens, so scheint es. Doch sie hat erst mit Mitte 50 zu schreiben begonnen. In dem Buch »In Liebe, dein Karl«, in dem sie neben Kurzgeschichten auch über Autobiografisches geschrieben hat, heißt es:
Von Anfang an bin ich aus zwei unterschiedlichen Träumen gemacht. Der eine will mir die Abenteuer des Reisens und Schreibens schenken, des Erfindens meiner eigenen Welt. Ein friedlicher Höhepunkt dieses Traumes ist ein imaginäres Arbeitszimmer, hoch oben auf einem Berg. Der andere ist der Traum einer mächtigen Tradition und bedeutet Kinder haben, eine eigene Familie.
Heirat, drei Kinder und sehr viel Arbeit. Ich habe in der Praxis meines Mannes ja viele Jahre mitgearbeitet. Ich hatte eben drei Kinder. Ich habe mich da auch engagiert im Elternbeirat.
Ich ziehe meine Strümpfe an und sie zerreißen. Ich möchte den Wagen starten und stelle fest, dass der Tank leer ist. Ich stehe am Flughafen und man sagt mir, mein Pass sei abgelaufen. Abhauen geht eben nicht. Ich selbst habe die Umstände geschaffen, die mich am Aufbruch hindern.
Ich habe dann meine alte Mutter zu uns genommen und sie gepflegt. Die ist mit 106 gestorben. Also ich war eigentlich immer am Rotieren und hatte wenig Zeit und habe dann erst angefangen, als ich ein eigenes Zimmer hatte. Ich sehnte mich immer nach einem eigenen Zimmer. Und wenn man drei Kinder hat, müsste man wahrscheinlich ein Schloss haben, damit die Mutter ein eigenes Zimmer hat. Und das war der Start.
Ingrid Noll beginnt mit Kindergeschichten, aber sie merkt schnell, das ist es nicht, was sie eigentlich machen möchte, und beginnt einen Roman.
Hab aber das nicht groß rumposaunt, sondern dachte, dann werde ich nur belächelt. Die Alte spinnt jetzt total, die will jetzt Bücher schreiben, daraus wird ja wohl nichts.
Mein zweiter Traum ist aufsässig geworden, wie ich selbst in meiner Schulzeit. Er verfolgt mich bis zum 55. Lebensjahr, bis zu dem Tag, an dem mein erstes Buch veröffentlicht wird. Dann lässt er mich in Ruhe.
1991 ist ihr erster Roman fertig. Der Hahn ist tot. Eine Versicherungsangestellte, allein, ohne Kinder, verliebt sich auf ihre älteren Tage und räumt beherzt alle Hindernisse, auch Lebende, aus dem Weg, die ihrer Besessenheit im Wege stehen.
Gleich der erste Verlag, nämlich Diogenes, hat es gleich angenommen. Da war ich einerseits himmelhoch jauchzend und dachte, ganz, ganz toll, aber andererseits auch voller Ängste. Wie geht das jetzt weiter? Was passiert jetzt mit mir? Und dann wurde ich gleich eingeladen nach Zürich und ging mit dem Verleger und seiner Frau essen. Ja, und dann sagt er, jetzt wird sich ihr Leben ändern. Nee. Mit mir nicht. Ja, warum denn? Ja, dann müssen Sie auch Lesungen halten. Nein, mache ich nicht. Ja, warum denn nicht? Ich sagte, ich habe einen leichten Sprachfehler, ich lispele und ich will nicht ausgelacht werden. Ja, das ist doch gerade gut. Das ist dann ein Markenzeichen.
Es war dann doch eher der schwarze Humor, der zu Ingrid Nolls Markenzeichen wurde. Und ihre Schöpferkraft. Alle zwei Jahre hat sie einen Kriminalroman fertig. Es geht darin immer um Frauen, die bekommen, was sie wollen und deren Untaten stets ungesühnt, ja unverfolgt bleiben. Krimis ganz ohne Kommissare und Gerichtsmediziner.
Mein Thema ist ja nicht eigentlich der Mord und Totschlag, der natürlich auch vorkommt im Krimi, sondern ein Psychogramm. Wie ticken diese Menschen, die ich beschreibe? Warum sind die so geworden? Und manche sagen dann, ich wäre nicht sehr moralisch, weil die ja im Grunde nie bestraft werden. Ich finde auch, die Leser müssen die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig sympathisch finden und mögen. Also sollen sie aber verstehen, darum geht's mir, dass man andere Menschen versteht und deswegen auch nicht gleich verurteilt.
Ich liebe Menschen, denen es schlecht geht. Deshalb bin ich Apothekerin geworden.
Gleich ihr drittes Buch macht Ingrid Noll endgültig bekannt. Die Kinoverfilmung des Romans »Die Apothekerin« mit Katja Riemann in der Hauptrolle hatte 1,6 Millionen Zuschauer. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich stets in die falschen, labilen Typen verliebt und dann, immer irgendwie verwundert über sich selbst, für deren wie zufällig scheinendes Ableben sorgt.
Früher bildete ich mir ein ganz normales Kind zu sein. Ich hatte eine verständnisvolle Mutter und einen eher strengen Vater. Als er Vegetarier wurde, ließ meine Mutter den Nachmittagskaffee ausfallen. Es überkam uns dabei eine unheimliche Lust. Und es ist schwer zu sagen, was uns mehr erregte. Die fleischlichen Freuden oder das Gefühl, den Vater zu hintergehen. Natürlich mussten alle Spuren beseitigt werden, bevor er nach Hause kam. Knochen, Spaten und Knorpel wurden sorgsam zerkleinert. Es war in etwa so, als würden wir eine Leiche verschwinden lassen.
Inzwischen gilt Ingrid Noll als deutsche Patricia Highsmith und als bekannteste Krimiautorin des Landes. Bekannt, das kann die 87-Jährige gelten lassen. Berühmt dagegen nicht.
Also das Wort Ruhm höre ich sowieso nicht so gerne. Das klingt irgendwie so nach Glanz und Gloria. Das passt auch nicht zu mir. Bin auf dem Teppich geblieben. Und natürlich muss man dann auch wiederum, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, muss man auch akzeptieren, dass man beurteilt wird. Und dass dann plötzlich in der Zeitung steht, was man angezogen hat, was für Kleider man angehabt hat und was man falsch gemacht hat oder eben eine schlechte Kritik. Zum Beispiel hat mal einer geschrieben, zum Glück eine ganz unwichtige Zeitung, irgendwo aus dem Ruhrpott, aus jeder Zeile müffelt es nach Klimakterium. Also frauenfeindlich wie noch was, schon mal. Zweitens stimmt's nicht, nach dem Klimakterium müffelt nichts mehr. Faktisch verkehrt. Das muss man dann halt auch schlucken, sowas. Was richtig Böses bleibt sitzen.
Ingrid Noll, Gabriele von Arnim und Helga Schubert. Drei Autorinnen, denen der große Erfolg erst im Alter gelang. Deren Leben sich noch einmal drehte, schneller wurde, offener. Doch nun auch all die Zumutungen bereithält, die tragen muss, wer eine öffentliche Person ist. Aber eine andere Option als Weiterschreiben gibt es für die drei Frauen nicht. Ingrid Noll, vierfache Großmutter, arbeitet gerade an einem neuen Buch. Es spielt in einem vegetarischen Restaurant.
Und dieses vegetarische Restaurant, da sind verschiedene, die alle abwechselnd zu Wort kommen. Alt und jung und verschiedene Sprachen auch haben. Also die Jungen, die ganz junge, eine 17-jährige Schülerin, die drückt sich völlig anders aus als ein alter Mann, der sich wiederum aufregt über das viele Amerikanisch, was die Jungen da wieder reinbringen. Der findet das ganz grauenhaft. Das reizt mich sehr.
Helga Schubert, wenn es ihrem Mann gut geht und sie schreiben kann in ihrem abgedunkelten Zimmer, arbeitet gerade an einem Buch über ihre Großmütter, Klärchen und Wilhelmine.
Vorige Woche war ich in München im Literaturhaus und hatte genau diese Frage zu beantworten, was kommt denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, ich will ein Buch machen über alte, taffe Frauen. Ich bin auch eine. Und da haben die plötzlich so gelacht, ja. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Das ist eigentlich der Zugang, den auch jetzt lebende junge Frauen haben könnten zu einem Buch, das man jetzt über so alte Frauen schreibt, die im 19. Jahrhundert geboren sind, weil das ja genau die Linie ist, in der wir leben.
Gabriele von Arnim hat ihr neues Werk schon fertig. Trost der Schönheit. Ist im August 2023 erschienen.
Es hat sich einfach aus dem letzten Buch ergeben, weil auch da spielt Trost der Schönheit schon eine Rolle, weil ich erzähle, wie in schwierigen Zeiten uns irgendwie ein schöner Blick, ein schöner Blumenstrauß, ein schöner Besuch, ein gutes Blutbild irgendwie aufgerichtet haben. Und ich meine, Schönheit ist ja nicht nur schön, Schönheit ist ja auch immer verknüpft mit Vergänglichkeit. Insofern ist es auch ein Buch über Vergänglichkeit. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich tatsächlich aufgewachsen bin mit dem Diktum bloß nichts fühlen und erst ganz langsam so mich mäandernd bewegt habe in Richtung Lebendigkeit des Alters. Ich finde das wirklich aufregend und beschwerlich und herrlich.
Ein Zimmer für sich allein. Autorinnen feiern späte Erfolge. Ein Feature von Alexa Hennings. Die Sprecherinnen waren Annika Mauer und Kathleen Gaflich. Sie hörten Zitate aus Helga Schubert, Vom Aufstehen und Der heutige Tag. Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ingrid Noll, In Liebe dein Karl. Sowie Ausschnitte aus dem Film Die Apothekerin mit freundlicher Erlaubnis von Wild Bunch Germany. Ton Hermann Leppich, Regie Stefanie Lasay. Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2023.